In dieser Folge geht es um eine Künstlerin und was für eine. Ey, die war mega erfolgreich. Ihr Mann, ein durchaus anerkannter Maler, hat für sie gearbeitet und dazu hat sie noch 11 Kinder zur Welt gebracht. Die Rede ist von der Künstlerin Lavinia Fontana. Und wo befindet sich ein Gemälde von dieser Superkünstlerin? Natürlich in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Wo denn auch sonst? Heute geht es um die mystische Heirat der heiligen Katharina. So heißt das Bild und das entstand um 1575, ist also etwa 450 Jahre alt. Und damit ihr mal ein Gefühl für diese damalige Zeit kriegt, damals war nicht nur Lavinia Fontana sehr beliebt, sondern auch Klappsonnenuhren. Yep, das waren tragbare Sonnenuhren. Ey, ich finde, man sollte die unbedingt wieder einführen. Aber was selbst jede Klappsonnenuhr überstrahlt, ist der Fame und Glanz von Lavinia Fontana, weil ihre Kunst dermaßen großartig ist. Und genau diese Kunst schauen wir uns jetzt mal näher an. Viel Spaß.
Der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger.
Auf dem Bild der heutigen Folge gibt es viel zu entdecken, deshalb mein Tipp: Schaut euch das Werk mal an. In den Shownotes ist ein Link zur Abbildung.
Worum geht's hier eigentlich? Die Message.
Normalerweise starten wir ja immer mit der Bildbeschreibung, aber vorher gibt's jetzt mal kurz Religionsunterricht. Das Bild der heutigen Folge heißt ja die mystische Heirat der heiligen Katharina. Okay, aber wer war diese heilige Katharina und warum ist ihre Hochzeit mystisch? Das klingt ja, als hätte Katharina in einer Geisterbahn geheiratet. Also, die heilige Katharina von Alexandrien war eine Königstochter und hatte viele Verehrer. Allerdings fand sie keinen ebenbürtigen Ehemann und lehnte alle Hochzeitskandidaten rigoros ab. Also wäre die heilige Katharina auf Tinder gewesen, die hätte konsequent alle nach links geswiped. Dann allerdings hatte Katharina ein Gespräch mit einem einsamen Eremiten. Und sie erkannte, vielleicht war ich doch ein bisschen hochmütig. Und der Eremit sagt ihr dann, dass Jesus Christus der beste Bräutigam für sie sei. Ich meine, wer will das nicht? Eine Hochzeit mit dem Heiland. Also nur damit ich das richtig verstehe, die heilige Katharina wollte weg von ihrem Hochmut und heiratet dann ganz bescheiden den Sohn Gottes? Naja, kam mir nur gerade so der Gedanke. Auf jeden Fall ließ sich die heilige Katharina dann taufen und heiratete in einer Vision Christus. Daher kann man diese Hochzeit durchaus als mystisch bezeichnen. In der Folge legte sich die heilige Katharina dann mit dem römischen Kaiser an, weil sie das Christentum verbreiten wollte und alle möglichen Leute bekehrte. Schlussendlich wurde sie dafür vom Kaiser bestraft. Auf gezahnten Rädern sollte sie zu Tode gefoltert werden. Der Legende nach kam aber Engel oder ein Unwetter und zerstörten dieses Rad. Also wurde die heilige Katharina schließlich enthauptet und starb den Märtyrerinnentod. Aus ihren Wunden floss dann angeblich kein Blut, sondern Milch. Auf jeden Fall eine starke Story.
Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung.
Wir haben es hier mit einem ziemlich kleinen Bild zu tun, 25,7 x 19,5 cm. Das Ganze wurde nicht auf Leinwand oder Holz gemalt, sondern auf Kupferblech. Wir sehen eine Art Waldlandschaft, ein kleines Dach, vielleicht von einem Stall, und im Hintergrund ragen ein paar Häuser auf. Insgesamt sind auf dem Bild 6 Personen dargestellt. Die heilige Katharina kniet auf dem Boden. Woran erkennt man sie? Neben ihr ist ein Rad. Hatte ich ja erzählt, ne, dieses Folterrad, und das ist ihr Hauptattribut. Ich meine, wer möchte nicht ein Folterinstrument als Erkennungsmerkmal haben? Die heilige Katharina auf dem Bild hebt ihre Hand und ihr wird ein Ring angesteckt, und zwar von Christus. Allerdings handelt es sich hier um den kleinen Kinderchristus, der auf dem Schoß von Maria sitzt. Ehrlich gesagt, das ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig zu sehen, wie ein Kind einer Frau einen Ehering ansteckt. Man hat das Gefühl, er hätte den Ring direkt aus einem Kaugummiautomaten. Vor dieser Szene hockt noch der Johannesknabe, ebenfalls als Kind dargestellt. Josef und der heilige Franz von Assisi halten sich im Hintergrund. Also aus religiöser Sicht muss man sagen, auf diesem Bild ist ein echtes Promi-Treffen. Insgesamt ist das Gemälde sehr fein gemalt. Typisch für Lavinia Fontana ist das malerisch Weiche an dem Bild. Alles wirkt, als würde man durch einen leichten Dunst schauen, so als hätte eben jemand neben einem gewaped und die Luft riecht noch nach Tropical Beach Vibes mit Passionsfrucht und Wassermelone. Kennt ihr, dieser Vape-Rauch ist ja echt immer besonders dicht. Die Hochzeit der heiligen Katharina wurde in der Kunstgeschichte oft aufgegriffen. Ende des Mittelalters wurde es zu einem beliebten Motiv und setzte sich dann fort. Auch im Manierismus waren solche Darstellungen weiterhin beliebt. Und was der Manierismus ist, das erfahrt ihr jetzt.
Der Epochencheck.
Lavinia Fontana, von der das Bild aus Karlsruhe ja stammt, ist die wohl bekannteste Künstlerin des Manierismus. Diese Kunstform kam um 1520 auf und dauerte grob bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Also nochmal kurz zur Erinnerung, um 1520 angefangen, dauerte bis Ende des 16. Jahrhunderts. Also das Werk dieser Folge ist ja um 1575 entstanden und damit mitten im Manierismus. Der Begriff Manierismus kommt vom italienischen maniera. Das bedeutet Art und Weise bzw. Manier. Und genau darum ging's. Die individuelle Handschrift der Kunstschaffenden stand im Vordergrund, das eigene. Zuvor in der Renaissance bezog man sich viel auf die Antike. Es ging um ausgewogene Kompositionen und harmonische Formen. Der Mensch wurde ganz genau studiert und exakt dargestellt. Die Renaissance war eine recht wissenschaftliche, fast schon mathematische Kunst. Im Manierismus wurde es dann wilder. Man wollte mehr Dynamik, mehr Leben, mehr Spannung. Dafür wurde unter anderem eine grelle Farbgebung verwendet. Und teilweise wurden Perspektiven verzerrt und Körper überlenkt. Auf Lavinia Fontanas Bild aus Karlsruhe sind die Finger zum Beispiel erstaunlich lang. Das sind richtige Langfinger. Damit würde man jedes Daumenwrestling easy gewinnen. Im Manierismus ging man also teilweise bewusst gegen die Vollkommenheit und den Perfektionismus der Renaissance. Stattdessen wurde die künstlerische Freiheit mehr betont und manche trieben es damit echt weit. Im Manierismus war die sogenannte Figura Serpentinata sehr in. Figura Serpentinata, das klingt wie eine Serpentinenskulptur, also als wäre es an so einer mega kurvenreichen Straße. Und das ist gar nicht so falsch, denn sehr kurvig war die Figura Serpentinata definitiv. Man sagt dazu auch Korkenzieherfigur. Das sind Körper, die sehr verdreht sind, teilweise echt unnatürlich. Es ging um ausdrucksstarke Körper, die ans Limit gehen. Der Künstler Acimboldo war übrigens besonders kurios im Manierismus, denn der malte Porträts nur aus Obst oder Gemüse. Im Vergleich zu diesem Zeitgenossen war Lavinia Fontana eher gemäßigt unterwegs. Ihre Bilder sind nicht ganz so absurd. Aber auch sie wurde vom Manierismus beeinflusst und sie prägte diese Kunstform auch maßgeblich mit.
Wer hat's gemacht? Künstlerinnen im Spotlight.
Also wenn es ein Guinness-Buch der Rekorde für die Kunst gäbe, dann wäre Lavinia Fontana dort definitiv mehrfach vertreten. Denn sie war eine echte Ausnahmeerscheinung. Sie gilt als die erste kommerziell erfolgreiche Malerin in Europa, denn sie war die einzige Frau, die damals eine eigene Werkstatt leitete. Sie war auch die erste Frau, die eine nackte Frau malte. Das war damals nicht selbstverständlich, weil für Frauen das Aktstudium verpönt war. Deshalb übte Lavinia Fontana an antiken Skulpturen. Außerdem war sie die erste Frau, die großformatige Bilder malte, denn vorher waren für Frauen eher kleine Formate üblich. Und Lavinia Fontana war dazu noch die erste Frau, die an der Kunstakademie in Rom aufgenommen wurde. Das war die Accademia di San Luca. Allerdings wurde sie dort nicht ausgebildet, das war eher eine Vereinigung von römischen Kunstschaffenden. Normalerweise war Frauen im 16. Jahrhundert und Anfang des 17. Jahrhunderts, also zu Lebzeiten von Lavinia Fontana, diese Aufnahme in Akademien untersagt. All diese Hindernisse überwand Lavinia Fontana und vergesst nicht, sie hat ja auch noch 11 Kinder zur Welt gebracht. Das war übrigens, muss man ehrlich sagen, eine durchaus dramatische Geschichte, denn von den 11 Kindern erreicht nur 3 das Erwachsenenalter. Aber hier nochmal geordnet ein paar Details zu der bewegten Biografie von Lavinia Fontana. Sie wird 1552 in Bologna in Italien geboren. Ihr Vater war ein anerkannter Bologneser Maler, Prospero Fontana. Und der bildet Lavinia Fontana auch aus. Das erste eigenständige Bild, das wir von Lavinia Fontana haben, hat sie mit 23 gemalt. Das war der Beginn ihrer professionellen Karriere. Kurz danach heiratete sie den Maler Gian Paolo Zappi. Ein durchaus anerkannter Maler, also kein Nobody. Und jetzt wird's besonders. Lavinia Fontana stellte ihre Karriere nicht hinter seine an. Ganz im Gegenteil. Und das war zu dieser Zeit alles andere als selbstverständlich. Denn ihr Mann assistierte ihr beim Malen. Und der Mann kümmerte sich um die gemeinsamen Kinder. Er führte auch die Buchhaltung. Denn Frauen galten damals, vor 450 Jahren, als nicht geschäftsfähig. Und man muss sagen, es lief businessmäßig echt gut bei Lavinia Fontana. Sie erhielt zum Beispiel genauso viel Honorar wie der berühmte Künstler Antonies van Dyck. Das war damals echt ungewöhnlich, dass eine Künstlerin so viel verdiente wie ein Künstler. Die Auftraggeber von Lavinia Fontana waren beeindruckend. Papst Gregor VIII. Ließ sich von ihr malen. Sie erhielt einen Auftrag vom spanischen König. Außerdem war Lavinia Fontana beliebt bei den bedeutenden Familien Bolognas. Adlige Frauen waren begeistert von ihrer Kunst, weil sie Frauen durchaus mächtig und stark darstellte, mit Statussymbolen etc. Auch das war eine Neuheit. Aber wie war das damals überhaupt möglich, dass eine Frau wie Lavinia Fontana so erfolgreich wurde und als Frau so eine bedeutende Rolle einnahm? Bologna war damals ein Kirchenstaat. Das heißt, alle, die erfolgreich sein wollten, mussten regelmäßig nach Rom reisen. Daher waren die mächtigen Männer aus Bologna oft längere Zeit in Rom. In der Abwesenheit mussten die Frauen also die Geschäfte leiten. Das führte zu lockereren Regeln und mehr Selbstständigkeit der Frauen. Zumindest ist das ein Grund für Lavinia Fontanas großen Erfolg. Schließlich wurde sie dann selbst nach Rom berufen von Papst Clemens VII. Hier verbrachte sie die letzten 10 Jahre ihres Lebens und starb 1614 im Alter von 64 Jahren. Sie hinterließ ein beeindruckendes Werk. Und eines dieser Bilder befindet sich in der Kunsthalle Karlsruhe. Also nochmal zum Abschluss. Wow, was für eine Künstlerin. Merkt euch definitiv den Namen Lavinia Fontana. Ehrlich gesagt, mir hat sie bis vor kurzem auch nichts gesagt und ich freue mich tierisch, diese Künstlerin für mich entdeckt zu haben. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Okay, damit sind wir am Ende dieser Folge. Die nächste Episode von Kunstsnack kommt wie immer in 2 Wochen. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.